PH on Wien. Herzlich willkommen beim Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Es begrüßt Sie Christian Berger und zu Gast ist heute Thomas Körner, seines Zeichens Direktor einer Volksschule in Salzburg, Land, einer kleinen Dorfvolksschule, würde man so sagen. Er ist kurz vor der Pensionierung und hat diese Schule mehr oder weniger aufgebaut. Herzlichen Dank für deine Bereitschaft zum Gespräch. Mal schauen, was du da so gesammelt hast an Erfahrungen.
Ja, grüß Gott einmal. Freut mich, dass ich da sein kann. Der Christian hat schon in der Einführung gesagt, ich bin Volksschuldirektor einer kleinen Schule. Wir haben an der ganzen Schule nur 2 Klassen und dementsprechend auch nur 2 Klassenlehrer. Das heißt, ich bin ein unterrichtender Leiter, bin 17 Stunden in der Klasse und das spielt sich am Vormittag ab und am Nachmittag kommt die Kanzleiarbeit. Aber es ist total interessant und ich bin ja eigentlich Lehrer geworden, nicht um eine Schule, große Schule zu leiten, sondern um mit den Kindern zu arbeiten. Und deswegen ist das eigentlich ganz, ja, eine gute Zusammenstellung zwischen ja, den Grattanz oder die Gratwanderung zwischen der Obrigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was die Kinder wirklich brauchen.
Du hast gerade gesagt, gehen. Du bist Lehrer geworden. Wie bist du Lehrer geworden? Was ist da für ein Werdegang nachzuvollziehen?
Naja, ich gehöre zu den eher Spätberufenen. Ich habe eine Lehre und eine Meisterprüfung und eine HTL im Bereich Maschinenbau gemacht und wollte eigentlich auf die als HTL-Lehrer oder Berufsschullehrer umsteigen. Was dann geheißen hat, naja, man braucht auf jeden Fall eine pädagogische Ausbildung. Und die habe ich dann auf der Pädagogischen Hochschule in Salzburg begonnen.
Damals noch PEDAG.
Damals noch PEDAG, ja. Und das hat begonnen mit einer Schnuppereinheit. Und das Arbeiten, da war ich in einer 4. Klasse Volksschule, an der Übungsvolksschule. Und das Arbeiten mit den Kindern hat mir damals so viel Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, ja, eigentlich ist das eine Altersgruppe, der man viel mitgeben kann und bin dann in der Volksschule geblieben.
Hast du irgendwas im Maschinenbaubereich auch gearbeitet oder gemacht?
Ich habe 10 Jahre in der Praxis gearbeitet, ja, im Maschinenbau, in Konstruktion und auch im Verkauf. Es ist einfach eine Sache, die ja, sehr viel in Richtung Feinmechanik zu tun hat, sehr viel mit Produktgestaltung zu tun hat. Und ich glaube, dass das eine wichtige Sache ist, dass man den Kindern was mitgibt für das lebenslange Lernen, dass man eben sagt, ja okay, wenn ich was anfange, dann sollte ich das auch fertig machen, so wie das mit fertigen Produkten ausschaut. Nur eben Menschen sind anders. Die werden meiner Meinung nach nie fertig, manchmal fertig gemacht, aber es ist immer wieder ein Lernen und es ist jeden Tag was Neues. Und deswegen finde ich auch dieses Gespräch total interessant. Weil das auch
so was wie Routine hat sie für dich auch eingebürgert? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist jedes Jahr und jede Einheit voller neuer Überraschungen. Erstens sind die Kinder in der Zusammenstellung anders. Wir haben bei uns in der Schule die Jahrgangsmischung, weil eben bei 2 Klassen bleibt es nicht aus. Und ich unterrichte praktisch, je nachdem, wenn es welche gibt, die Vorschüler, erste und zweite Klasse in einem Raum. Und bei uns in Salzburg ist es so, dass wir je nachdem, wie viele Kinder in der Klasse sind, Stützstunden von einer zweiten Lehrkraft dazu bekommen. Und da habe ich im Moment in meiner Klasse 3 Stunden noch eine zweite Lehrerin drinnen. Muss aber genau aufpassen, ob ich die jetzt die Arbeit mit dem Vorschüler oder für die Erstklässler, die gerade die Buchstaben lernen, oder die Zweitklässler, die schon beim sinnerfassenden Lesen sind und unter Umständen schon Geschichten schreiben, hernehme und einsetze. Und ansonsten bin ich halt mit den Kindern nicht alleine in dem Sinne, dass ich sage, um Gottes Willen, jetzt weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Aber doch einfach braucht man Ideen und eine Pädagogik, die alle anspricht.
Also du bist sozusagen Klassenlehrer zusammen mit einer Kollegin. Hast du, wie kann man sich das vorstellen, Abteilungsunterricht? Weil mit 17 Stunden ist ja nicht die Schulpflicht der Kinder. Die haben ja dann
die mehr Stunden. Die haben 20 Stunden in der Woche. Aber eben den Großteil habe ich.
Und, okay, da kommt dann noch dazu.
Naja, Religionsstunden sind noch und das ist klar, da kommt eine Lehrerin an die Schule und diese sogenannten Leiterreststunden, das ist in Salzburg pro Klasse eine Stunde und eine Stunde für die Leitung, die man für den administrativen Bereich nehmen soll, womit man aber überhaupt bei weitem nicht auskommt.
Ich bin ja kein Volksschullehrer, darum frage ich da vielleicht ein bisschen mehr nach, das heißt, 20 Stunden haben die Schülerinnen, 17 Stunden hast du mit ihnen. Mhm. Eine Religionsstunde, zwei Religionsstunden.
Zwei Religionsstunden in der Woche.
Bleibt eine Stunde über nach Adam Riese, würde ich sagen.
17, nein, die zwei Religionsstunden sind dazu zu rechnen.
Ja.
Also das sind dann 22 Stunden, die Kinder haben.
Okay.
Zwei Religionen,
was
17
die drei
mit
Stunden,
mir.
Wo sie nicht mit
die sind. Drei Stunden macht eine Lehrerin. Und das ist je nachdem, was man halt eben dann abgibt, sollten laut Schulrecht Einzelstunden sein. Das heißt also eine Musikstunde, eine Zeichenstunde, eine Werkstunde, weil alle anderen Stunden sind doppelt besetzt. Ich kann natürlich auch die drei Turnstunden abgeben, aber man sollte die Fächer eben nicht teilen.
Und du hast da eine zweite Klasse auch noch an der Schule?
Ja, aber zweite Klasse an der Schule.
Die das ist dann dritte, vierte
Schulstufe? Das ist die dritte, vierte Schulstufe, die eine Kollegin unterrichtet, die eben volle Lehrverpflichtung hat und mit den Kindern arbeitet. Aber eben auch in der Jahrgangsmischung, was nicht immer leicht ist, gerade jetzt in der Zeit mit Radfahrprüfung, Schularbeiten, das Interesse der Eltern in den Viertklasseltern an den weiterführenden Schulen, wie schaut das aus, was kann mein Kind oder wohin kann mein Kind gehen, wobei dann ganz wichtig eben auch die Beratungsfunktion der Klassenlehrer ist, weil die haben doch wirklich einen Einblick und kennen die Kinder ganz genau.
Wie kann man sich das vorstellen, so ein Schultag von dir? Weil, so wie die einschätzt, bist du ja eigentlich 8 bis 10 Stunden in der Schule am Tag. Und du hast Vormittag Unterricht.
Ja.
Was machst du damit die Kinder so? Kannst du so ein bisschen erzählen?
Von der Unterrichtseinteilung ist es eigentlich wichtig, dass ich mich ein bisschen freispiele, weil die Fragen einfach unterschiedlicher sind von den Erstklässlern, von den Zweitklässlern. Das heißt, wir arbeiten mit freien Arbeitsphasen, wir arbeiten mit einem Wochenplanunterricht, wo die Kinder eintragen, was sie gemacht haben. Es ist also nicht so, dass sehr oft wird der Wochenplan halt eben verstanden, dass man den Kindern einschreibt, was sie tun müssen. Aber für mich ist das einfach der falsche Weg, um selbstständige Entscheidungen zu treffen, um seinen Lernweg ein bisschen mit in die Hand zu nehmen und mitzubestimmen. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie gut die Kinder nach einiger Zeit damit umgehen können und Interesse am Lernen entwickeln, wenn es nicht unbedingt nur nach Schulbüchern geht, sondern dass auch die persönlichen Interessen und die Stärken der Kinder in den Vordergrund gestellt werden.
Das heißt, ein Plan, ein Wochenplan ist dann für die nicht eine Planung im Voraus, wo man aufschreibt, was man vorhat, sondern die Dokumentation im Nachhinein.
Es sind einige Übungsteile drinnen, die schon vorgegeben sind, aber das ist der geringste Teil. Die Kinder haben sehr viel Zeit, diesen Plan mit Inhalten zu füllen, die natürlich lehrplankonform gehen sollen. Aber wenn ich mir überlege, dass ein Kind, das ein Instrument spielt und dieses Instrument natürlich zu Hause übt, weil ich kenne kaum Schulen, in denen es im Musikunterricht zum Beispiel einen Geigenunterricht gibt. Und das Kind kommt dann an die Schule und, oder kommt zumindest und sagt, sie hat im Wochenplan die und die Sachen sich extra freigehalten, sie möchte einmal mit dem Instrument in die Schule kommen, dann ist das bei uns ohne weiteres möglich.
Und dann spielt sie eben für die Klasse was vor?
Ja, dann gibt es ein 10-Minuten-Konzert und das beflügelt die anderen wieder, die dann auch sagen, ja, ich spiele Ziehharmonika und darf ich auch mal.
Und erzählt? Sind also
solche Sachen. Erzählt natürlich, redet darüber, über die Anforderungen und natürlich, dass das nicht immer leicht ist, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich hinzusetzen und zu üben. Und da hören die anderen dann ganz interessiert zu, weil es ist bei allem, was man lernen möchte, natürlich auf der einen Seite eine Motivationssache, die ja auch einmal mehrere Tiefs hat, aber wo man dann durch muss und dann den Erfolg sieht, der dann wieder beflügelt.
Die meiste Erwartung an die Volksschule ist ja, dass die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen sollen. Ist nach meiner Erfahrung oder meinen Erkenntnissen oftmals das, was gefordert wird. Ist das aus deiner Erfahrung so, dass, kommt das vor, dass ein Kind nicht lesen, schreiben, rechnen lernt in der Volksschule?
Das kommt schon vor. Es sind meistens Lernblockaden. Das kann auch was mit körperlichen Sachen zu tun haben, mit Sehbehinderungen, Hörbehinderungen. Und da haben wir eigentlich in der Volksschule total gute Unterstützung von Fachkräften, sowohl im schulischen als auch dann in weiterführender Sache im medizinischen Bereich, wo man also Eltern Tipps geben kann, an wen sie sich wenden können und wo man Kinder dann untersucht, um dann spezielle Förderpläne zu erstellen und natürlich auch auf diese Kinder einzugehen.
Aber die große Mehrheit lernt lesen, schreiben und rechnen, ja. Auch wenn man ihnen jetzt nicht vorschreibt, was sie jede Woche machen müssen und tun müssen und diese Schritte vorgibt, sondern wenn sie das von sich aus erkunden, ist das...
Das ist mit Sicherheit ein Weg, der immer wieder am besten mit den Eltern dann abgesprochen wird oder werden sollte. Denn viele Kinder lernen durchs Beobachten. Und wenn die bei anderen Kindern die Chance haben, zuzuschauen, wie die das machen, dauert es halt ein bisschen, bisschen länger, bis sie das dann selber umsetzen. Und das Interessante daran ist natürlich, dieses Zuschauen, das eben nicht jetzt das Zuschauen ist, dass man den Kindern beim Nichtstun zuschaut, sondern man hört oftmals, jetzt auch im außerschulischen Bereich, eben dass Kinder am Nachmittag sagen, Mama, mir ist so langweilig. Das ist nicht wirklich die Langeweile, sondern das ist einfach meiner Meinung nach ein Mangel an Abwechslung. Und der muss natürlich im Unterricht auch passieren. Wir haben eine schnelllebige Zeit, die immer wieder uns vor neue Herausforderungen in wesentlich oder immer kürzer werdenden Abständen konfrontiert und mit diesen Entscheidungen müssen wir lernen umzugehen, beziehungsweise diese Entscheidungen zu treffen, ist eine ganz wichtige Voraussetzung für ja, einfach das Leben zu meistern. Diese Dinge in der Schule umzusetzen, den Kindern anzubieten, ist eigentlich eine Herausforderung, die man sich als Lehrer oder Lehrerin täglich stellen sollte. Wichtig ist, dass man die Kinder dann auf ihrem Weg begleitet und nicht alleine lässt.
Ich denke mal, es wird sich bei dir so ein Hosensack voll oder zwei oder drei Hosensäcke voll von Methoden, Ideen für das, was du im Unterricht machst, angesammelt haben, wo du darauf zurückgreifen kannst und sagst, ah ja, da haben wir das und das gemacht, das hat ganz gut funktioniert, oder das und das, da hat es Probleme gegeben, aber das war vielleicht mehr wegen dem Kind speziell, aber bei einem anderen Kind zu funktionieren. Hast du da in der Erinnerung so Beispiele, wo du sagst, ja, das war was, was mir Spaß gemacht hat und den Kindern auch, und das hat gut funktioniert?
Naja, es sind keine Hosensäcke, sondern es ist ein riesen Rucksack, oder Seesack, der ist noch eine Nummer größer, wo einfach verschiedene Sachen drinnen sind, weil jeder Mensch anders lernt. Jeder hat eine eigene Lernbiografie, jeder Erwachsene lernt heutzutage anders. Gott sei Dank weiß man, dass mittlerweile nicht mehr so ist, dass man mit 18 oder 20 eigentlich die meisten Sachen schon gelernt hat, weil sonst war es unmöglich, heutzutage noch auf ein anderes Hobby als älterer Mensch umzusteigen, weil man ja dann nichts mehr lernen würde. Und es ist einfach das Interesse dabei, und das ist das Wichtige. Das sind die Sachen, die im Rucksack drinnen sind. Wie kann ich das, was die Kinder lernen sollten, nämlich Lesen, Rechnen und Schreiben, für die Kinder so interessant wie möglich machen?
Ein Beispiel, was du aus deinem Rucksack rausnimmst und jetzt in deiner Klasse, wie gesagt, erste, zweite oder auch Vorschule, was machst du so, wenn man das genauer...
Ein gutes Beispiel ist ja immer wieder, oder was man so hört, ist, die Kinder können so schlecht lesen. Und nachdem Österreich und das österreichische Schulsystem ja am liebsten prüft, gibt es natürlich Lesetests und diese ganzen Sachen. Und da kommt in den meisten Fällen heraus, dass die Burschen einfach lesebequemer, lesefauler sind als die Mädeln und dass sie auch besser bzw. intensiver lesen, die Mädeln, als die Burschen. Und da ist zum Beispiel so, dass, wenn ich möchte, dass die Burschen auch lesen und wir eben zum Beispiel im ländlichen Bereich zu Hause sind, dass ich für die Burschen in der Bücherei Bücher habe über Traktoren. Weil das ist interessant, über Baumaschinen. Dass man also, ähnlich wie man auf der einen Seite sagt, immer wieder zitierte Projekt Mut, Mädchen und Technik, dass man eben sagt, ja okay, ich brauche aber auch was für die Burschen. Auch die Burschen sollten hergehen und im technischen Bereich etwas haben, was sie lesen können und nicht mit eigenen Geschichten arbeiten und nicht irgendwelche vorgefertigten Sachen, die möglichst für alle gleich sind, damit man es vergleichen kann. Sind die Menschen nicht alle gleich, wenn man sich umschaut? Jeder hat andere Fähigkeiten und das ist bei den Kindern genau das Gleiche.
Die Kinder lesen ja nicht nur diese Geschichten oder die Buben mit Technikbüchern, sondern sie erzählen bei dir viele Geschichten aus ihrem Alltag, aus ihrer Erfahrung, die sie schon haben als Kinder. Und da gibt es am Land natürlich bäuerliche Bevölkerung, nehme ich mal an, kommen viele Kinder auch aus dem Umfeld. Und da ist ja Technik ununterbrochen da. Ne?
Ja, ich meine, man hört ein bisschen, ich komme natürlich auch aus einem technischen Beruf und ich finde es ganz wichtig, dass man heutzutage ein bisschen einen Einblick auch in diese Abläufe hat. Und war vorher in der Stadt Salzburg in einer großen Schule und bin dann eben, sage ich jetzt einmal, aufs Land, also 25 Kilometer außerhalb von Salzburg an eine Schule gekommen und habe mir gedacht, naja gut, jetzt tue ich dort einmal mich informieren, wie das ausschaut beim technischen Werken, was die Kinder überhaupt kennen und wissen. Und das war also so in der ersten Schulwoche da draußen und ich habe mich dann gewundert, Ja, die haben gewusst, was ein Flex ist, die haben einen Boschhammer gehabt, die haben gewusst, wie man mit einer Kettensäge arbeitet, wo ich mir gedacht habe, Kinder in einer vierten Klasse mit 10 Jahren. Und wie ich dann gehört habe, ja, im Sommer müssen sie auch mithelfen auf dem Feld und fahren Traktor, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, wie schaut das mit dem Sicherheitsaspekt aus, bis ich dann gemerkt habe, dass das gang und gäbe ist. Dass also die Kinder dort auch vom Platz her und von den Möglichkeiten, mit denen sie aufwachsen, viele andere Dinge wissen. Und das Wissen kommt ja nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit und im täglichen Leben dazu. Und das ist natürlich ein großer Unterschied dann zwischen Stadt und Land, weil ja, in der Stadt hat man meistens eine Mietwohnung, wo man einen kleinen Kellerabteil hat und das Werkzeug, was man zu Hause hat, ja, beschränkt sich sehr oft auf eine Bohrmaschine, Hammer, einen Schraubendreher oder Schraubenzieher und vielleicht noch ein bisschen was anderes. Und auf dem Land ist halt eben der Platz und da hat jeder eine eigene Werkstatt und der kann und der kennt und die Handwerker sind auch am Land noch mehr vertreten. Dass man einen Nachbar als Tischler hat, passiert einem in der Stadt sehr selten. Am Land ist fast in jedem Ort noch einer.
Und damit hat fast jeder Wohner des Dorfes einen Nachbarn als Tischler. Oder einen Tischler als Nachbarn.
Ja, und wenn nicht, hat er zumindest einen Platz, dass er sich selber helfen kann.
Das heißt, diese Arbeitswelt, in denen die Kinder leben, wird auch Teil der Lernwelt in der Schule.
Ja, natürlich. Wenn
ich jetzt richtig rausgehört
habe. Verkehrserziehung ist genau das Gegenteil. Da muss ich natürlich am Land wesentlich mehr arbeiten, weil die Kinder in der Stadt in diesem Verkehrschaos zum Teil aufwachsen und da ganz früh schon lernen und lernen müssen, um zu überleben, dass natürlich man aufpassen muss. Kinder fahren selbstverständlich in der Stadt mit dem Bus in die Schule, mit dem Öffentlichen ein paar Stationen, ohne dass sie die Eltern großartig was denken. Die fahren ein paar Mal mit den Kindern und dann geht's schon. Am Land ist das mit dem Schulbus schon wieder ganz eine andere Sache. Da gibt es dann extra Schulungen und, dass die Kinder das Busfahren richtig lernen. Und so ist es überall, wo man hinschaut. Dieses Lernen an der Wirklichkeit, dieses Lernen an eigenen Erfahrungen hat natürlich was mit dem Umfeld zu tun. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, ja, man kann alle über einen Kamm scheren. Sondern man muss auch das Umfeld und bis hin in die Familie, woher kommt das Kind, was hat es für Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen werden die Hausübungen gemacht und. Also es ist eine ganz vielseitige Sache, die das Lernen beeinflussen. Und in einer kleinen Schule ist natürlich der Einblick wesentlich größer.
Der Einblick heißt...
Ja, man hat wesentlich mehr Zeit, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Ob ich jetzt eine Schule habe, wo jeden Morgen 400 Kinder hereinströmen durch die Schultür oder wo 35 oder 40 Kinder kommen, denen ich an der Nasenspitze anschaue, weil ich es alle sehr gut kenne, ob der Schulweg in Ordnung war, ob irgendwie sie gut geschlafen haben oder ob am Abend irgendwas war, was länger aufwaren und sie müde in die Schule kommen. Also diese Unterschiede sind wesentlich sichtbarer in einer kleineren Gruppe.
Aber es hängt doch auch immer vom Betrachter, der Betrachterin ab, weil es fallen einem ja nur Sachen auf, wenn man sich fokussiert auf diese Dinge, das heißt, wie wichtig ist da aus deiner Sicht?
Na, ich denke mal, wenn man mit Menschen arbeitet, dann muss man sich auch mit ihnen beschäftigen. Das ist genauso in einer Firma. Wenn ich als Firmenchef muss ich wissen, was kann ich von meinen Mitarbeitern erwarten, was kann ich von ihnen verlangen und was geht nicht. Und das ist einfach eine Sache, die für jeden Lehrer wichtig ist, der in der Klasse steht. Oder für jeden Schulleiter, der vielleicht freigestellt ist, muss wissen, welche Fähigkeiten haben die Leute, die bei mir an der Schule unterrichten. Und von wem kann ich was verlangen oder erwarten? Und ich denke mir, das hat ja was mit Menschenführung zu tun und das Beobachten und vor allen Dingen sich auch das drauf einlassen. Das drauf einlassen auf Persönlichkeiten, auf unterschiedliche Persönlichkeiten und nicht zu versuchen, eben alle über den gleichen Kamm zu scheren.
Was wären da für dich so Fertigkeiten oder Kriterien, wo du sagst, ah, guter Lehrer, eine gute Lehrerin sollte das und das?
Naja, ich denke mir, auf jeden Fall ist einmal die fachliche Kompetenz eine ganz wichtige. Das heißt, ich muss heutzutage wissen, wovon ich rede. Und am besten ist noch, wenn ich von dieser Sache begeistert bin, weil dann kann ich diese Begeisterung wesentlich leichter auf Lernende übertragen. Das müssen nicht unbedingt Kinder sein. Das geht überall im Beruf, wenn ich eine Fortbildung habe, genauso. Die Begeisterung ist wichtig. Das heißt, das, was ich mache, muss ich gern tun. Und das muss ich aus Überzeugung tun und nicht als Job. Das ist so gut, wie es früher im Volksmund geheißen hat. Gott sei Dank hat sich das stark geändert. Lehrer ist ein Halbtagsjob. Das ist eigentlich noch nie wirklich gewesen. Das ist einfach nur, wenn man eben sieht, dass die Lehrer am Vormittag in der Schule sind und am Nachmittag sind die Kinder zu Hause. Aber dass Korrekturarbeiten, Vorbereitungsarbeiten wichtig sind, notwendig sind, ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich auch eben Fortbildungen und ja, Ideen sammeln und sich überlegen, im Team austauschen. Also da hängt schon ein bisschen mehr dran, als nur in der Klasse zu stehen und zu schauen, dass die Schulzeit bald einmal vorbei ist.
Okay, die Begeisterung ist einmal was, was du sagst.
Auf jeden Fall,
ja. Die fachliche Kompetenz oder das fachliche Wissen der Kolleginnen.
Ja, und ich muss authentisch sein. Ich kann von den Kindern nicht irgendetwas verlangen, wo ich selber nicht bereit bin, das zu tun.
Ein Beispiel?
Das einfachste Beispiel sind die Hausschuhe. Das ist ein ganz banales Beispiel. Man kann von den Kindern nicht verlangen, dass sie das Schulhaus mit den Hausschuhen betreten und ich selber stehe mit den Straßenschuhen in der Klasse. Es wird kein Kind mich darauf anreden. Und es wird auch kein Kind sagen, schau mal, weil sie durch die Beobachtung das vielleicht noch nicht verbalisieren, aber es fällt ihnen auf. Und damit ist man, denke ich mir, unglaubwürdig. Wenn ich das bei mir sowas passieren würde, dann würde ich auch sagen, ja, was will der oder die mir da erzählen und selber tut es nicht.
Kann man umlegen auf den Umgang mit Mobiltelefonen, weil das sozusagen aktuell?
Ich glaube, das kann man auf sehr viele Sachen umlegen. Angefangen von der Kleidung über eigene Handlungen. Es ist immer ganz nett, wenn man wissen will, wie man von den Kindern gesehen wird, wenn man Rollentausch macht und fragt, ob ein Kind mal Lehrer spielen möchte an der Tafel oder vorne oder bei einem Vortrag oder irgendwo. Sollte man sich vorher gut überlegen, auf was man sich da einlässt.
Aber man kann es selbst dann sich beobachten.
Spiegelbild, und ja, also die Kinder haben das, ja. Redewendungen, alles mögliche, also das ist total interessant. Wie gesagt, man sollte sich vorher überlegen, ob man sich darauf einlässt.
Ja, wenn man sich darauf einlässt, hat man was davon.
Man hat eine Rückmeldung, natürlich, ja klar.
Und die ist nicht, nicht so verfremdet?
Nein, genau. Man hat eine Rückmeldung aus erster Hand. Vor allen Dingen als Schulleiter gibt es die verschiedensten Möglichkeiten eben, Kolleginnen und Kollegen im Unterricht zu besuchen. Mir ist am liebsten, sie machen sich das untereinander aus und haben diese kollegialen Gespräche und sagen, du schau mal, ich habe da ein Kind in der Klasse, das fühlt sich von mir kaum angesprochen, woran könnte das liegen? Komm mal in einer Freistunde, setz die 10 Minuten hinein, beobachte mich, mein Verhalten und das Verhalten des Kindes und dann können wir darüber reden, wie siehst du das? Also solche Sachen sind für mich total wichtig, weil man hat eine Rückmeldung aus nächster Nähe. Wenn ein Schulleiter, Klassenlehrerin oder ein Klassenlehrer im Unterricht beobachtet, ist das eine Sache, wo man nicht auf gleicher Stufe steht und dann geht es wieder in Richtung Beurteilen und da steckt das Wort Urteil drinnen.
Aber das mit dem gegenseitigen
kollegialen
Review und beobachten und Feedback geben, ist ja schon auch eine hohe Schule der Kommunikation.
Auf jeden Fall, ja.
Insofern würde ich da als zweiten Punkt vielleicht heraushören, dass es notwendig ist, dass die Leute kritikfähig sind oder kommunikationsfähig sind im Team.
Auf jeden Fall. Und das ist, wie gesagt, wenn ich das von Kindern mit Kindern mache, habe ich es aus erster Hand und vor allen Dingen auch bekomme die Rückmeldung von der Adresse, für die ich das ja mache. Ich mache es ja für die Kinder. Selbsterfahrung. Naja, ich denke mir, das ist eine Form von Lernen. Und das Lernen habe ich immer so gesehen, dass ich auch sehr viel von den Kindern lernen kann. An den Gedanken, die sie haben oder die Gedankengänge. Und das ist speziell in den Lernfächern, sage ich jetzt einmal, interessant. Ich bin noch in einer Zeit in die Schule, in die Volksschule gegangen, wo das Ergebnis zwar richtig hat sein können, aber wenn der Weg nicht derjenige war, den der Lehrer an der Tafel immer wieder uns hat versucht einzutrichtern, dann war die Aufgabe falsch. Und mittlerweile ist das Gott sei Dank anders, sondern jeder hat seinen eigenen Lernweg. Von der Schule oder von der Lehrkraft werden verschiedene akzeptiert und auch vorgeschlagen. Und es gibt Kinder, die einen rechnen so, die anderen so. Und das ist ergebnisorientiert und das stimmt und dann passt es. Und das Interessante ist dann, wenn die Kinder untereinander reden, wie sie den Rechenweg gegangen sind oder wie sie auf das Ergebnis gekommen sind. Und das sind total spannende Sachen, wenn man sich die Zeit nimmt, mit Kindern solche Sachen zu diskutieren. Oder Rechtschreibprobleme, wie sie die Kinder diese Geschichten mit dem Dehnungshaar, an was die sich das merken, oder eben die Satzzeichen, ganz banal für Erwachsene, und spätestens in der dritten Klasse ist das selbstverständlich, aber das herauszuhören am Ende einer ersten Klasse, wo kommt ein Fragezeichen, wie schaut es mit dem Rufzeichen aus, weiterer Folge in der zweiten Klasse mit den Redezeichen bei der wörtlichen Rede. Also das sind Dinge, die die Kinder sich dann immer wieder selber auch erklären und wo ich dann, wenn das auf dem Programm steht, im Lehrplan zu behandeln ist, wo er dann mit den Kindern redet und sagt, so passt auf, das und das, so und so sollte man das machen. Wie merkt ihr euch das? Und das ist ganz interessant, wie die einen das sagen, ja, ich lese mir das laut vor und dann weiß ich das.
Aber man braucht Zeit dafür, ne? Das heißt, für mich wäre jetzt der dritte lernen, Punkt von ja. Leuten, die, also was erwarte ich von Lehrerinnen, dass sie Geduld haben.
Das ist auf jeden Fall.
Und dass sie sich Zeit nehmen für die Sachen.
Ja. Weil sie sind nicht alle gleich schnell.
Und man muss Zeit lassen dafür.
Ja.
Und das ist aber im Konflikt ja mit dem, was vom System oft erwartet wird.
Naja, der überfrachtete Lehrplan ist einmal die eine Seite. Dann diese ganzen Sachen, die ständig zusätzlich auf die Schule zukommen, weil, und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eine Regierungssache ist, die gewollt ist oder die einfach passiert, wo man Eltern zum Teil die Fähigkeit abspricht, Kindern etwas beizubringen oder Kinder zu erziehen und man deswegen das der Schule überantwortet. Und meiner Meinung nach, und da werden natürlich jetzt viele, die das hören, den Kopf schütteln und sagen, was hat er denn, wären Schulzeiten, die ein bisschen ausgedehnter wären, allerdings natürlich auf freiwilliger Basis, das ist ganz klar, aber dass es möglich wäre, dass Kinder bis um 3 oder bis um 4 in der Schule sind, um zu lernen und nicht nur um beaufsichtigt zu werden, sondern das. Also meiner Meinung nach wäre eine verschränkte Form mit Freizeit und Lernzeiten, die auch in den, über den Mittag hinaus gingen, ganz eine interessante Sache für die jetzige Zeit.
Das ist mit diesem fürchterlichen Wort Ganztagsschule vielleicht umschrieben?
Naja, für mich kommt es darauf an, in welche Richtung das geht. Gell, wenn ich eine Ganztagsschule habe, wo Kinder hingehen müssen, weil die Eltern entweder als Alleinerzieher oder Alleinerzieherin die Zeit brauchen, um den Familienunterhalt zu sichern, oder auf der anderen Seite, weil Eltern lieber Golf spielen oder im Kaffeehaus sitzen und deswegen die Kinder den ganzen Tag behütet wissen wollen. Dazwischen gibt es viele, viele Möglichkeiten und die Bandbreite ist recht groß. Unter welchen Umständen oder einfach aus welchen Gründen die Eltern die Kinder lieber einen ganzen Tag in der Schule hätten. Interessant ist, wir haben eine Mittagsbetreuung an der Schule bis um 14 Uhr und die Kinder würden gerne länger bleiben.
Aber es ist kein längeres Angebot da.
Nein, es ist kein längeres Angebot da. Das ist ja im Moment natürlich noch nicht möglich, weil die Lernzeit oder die Unterrichtszeit, die Stunden der Lehrer einmal gegeben sind und mit 2 oder 2,5 Lehrer an der Schule kann ich natürlich keinen verschränkten Unterricht anbieten, weil ich muss ja zwischendurch gerade in der Grundschule oder in der Volksschule auch die Aufsicht sichern und da fehlen im Moment also mit Sicherheit personelle Ressourcen. Aber wenn es den Kindern nachginge, war das überhaupt kein Problem.
Die Schule höre ich daraus als Ort des Zusammenlebens und erinnert mich jetzt wieder an die, jemand hat das genannt, natürliche Methode des Lernens. Es war beim Frenier, war bei anderen irgendwie ein Grundprinzip.
Ja, die Reformpädagogen haben das schon vor 100 Jahren überlegt in den verschiedensten
und Richtungen. Es gibt kaum jemanden, der abstreitet, dass die Kinder eben beim Abschauen von anderen, von Erwachsenen, von Freunden etc., von dem, wo sie leben, lernen. Nämlich einerseits die Haltung, denke ich mir. Von den anderen übernehmen sie, oder so wie du vorher gesagt hast, mit Schlapfen anziehen, Hausschuhe anziehen in der Schule. So kleine Sachen, das lernen die Kinder einfach vom Nebeneinandersein. Ja. Und so wie sie auch die Sprache erlernen, ohne dass jetzt jemand die Didaktik der Sprache den kleinen Kindern vorgibt, lernen sie doch das Sprechen ihrer Muttersprache ganz gut. Das würde natürlich bedeuten, mehr Zeit in der Schule miteinander verbringen, bedeutet auch mehr gesellschaftlichen.
Auf jeden Fall, Kommunikation notwendig macht, die ein bisschen übers Handy und WhatsApp hinausgeht, aber ich denke mal, es ist auch ganz wichtig, wenn die Kinder länger in der Schule sind, und da gibt es total interessante Modelle, die sehr oft von einer ich kann nicht sagen Gemeinschaft, aber es gibt Schulen, die untereinander vernetzt sind und sich im ständigen Austausch befinden und die nennen sich in Österreich Schule im Aufbruch, eben nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Ist entwickelt worden von einer Berliner Pädagogin, der Margret Rassfeld, die also in diese Richtung gearbeitet hat. Und wo man einfach Sachen sich anhören kann, die den Austausch betreffen und wo man sehen kann, aha, meine Schule ist vielleicht ähnlich wie eine, wo die das so und so probiert haben und sehr gute Erfolge damit haben. Und wenn man heutzutage schaut, die Menschen haben ja zwar eine gemeinsame Sprache, aber sehr oft können sie nicht miteinander reden, sondern brauchen immer öfter, um irgendwelche Streits zu schlichten, einen Rechtsanwalt, weil heutzutage alles irgendwo mit Recht zugehen kann. Dabei bekommt man bei Gericht nicht Recht, sondern ein Urteil. Und diese ganzen Dinge, dass man sich Sachen untereinander ausmacht, ist natürlich eine Sache, meiner Meinung nach, die an der Kommunikationsfähigkeit mangelt und vor allen Dingen auch auf einen anderen Menschen zuzugehen, einzugehen und Dinge, die passieren und die auf sich aufschaukeln, sind ganz gefährlich. Und ich denke mal, wie früher man da mit einer entsprechenden Kommunikation etwas dagegen arbeiten kann, ist das ganz wichtig. Aber eben, man muss die Bereitschaft haben, miteinander zu reden.
Okay, Punkt 4, Bereitschaft haben, miteinander zu reden, nicht nur im Kolleginnenkreis, sondern auch eben mit den Kindern. Das heißt, da gibt es ja verschiedenste Ebenen von Kommunikation mit den Kindern. Die Kinder kommunizieren ja nicht nur über Sprache, sondern auch über
Mimik und Gestik und Körperhaltung auf jeden Fall, ja.
Aber auch über ihre Werke, die sie schaffen, gibt es eine Kommunikationsebene. Die Kinder zeichnen, die Kinder bauen Objekte, machen verschiedenste künstlerische Sachen, soweit man sie lässt, sage ich jetzt einmal. Und das sind ja alles Formen des Ausdrucks oder der Kommunikation.
Natürlich, und wir an unserer Schule, aber Gott sei Dank passiert das immer öfter, das, was die Kinder machen, eine gewisse Wertschätzung erfahren sollte. Wertschätzung auf der einen Seite vom Lehrer oder von der unterrichtenden Person, Lehrer oder Lehrerin in dem Falle, aber natürlich auch von den Mitschülerinnen und Mitschülern. Ich denke mal, diese Sachen, die die Kinder machen, wären ganz wichtige, ja, man sollte ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit einer Präsentation geben. Das heißt, wenn sie eine eigene Geschichte schreiben, dann sollten sie die auch im Klassenverband oder vor einem entsprechenden Publikum vorlesen können, dürfen, nicht müssen und auch nicht sollen, sondern die Möglichkeit sollten sie haben, ihre Sachen, die sie machen, was ganz egal ist, ob das jetzt eine tolle Rechnung ist, die sie endlich einmal geschafft haben und das ohne Fehler und fremde Hilfe genauso präsentieren können wie eine Geschichte oder vielleicht zu zweit oder zu dritt ein kleines Theaterstück oder ein Sketch, also ein Werkstück, ganz egal was, etwas, wo die Kinder selber stolz drauf sind, und da schließt sich dann jetzt der Kreis, dieses Stolzsein auf etwas hat natürlich was damit zu tun, dass ich auch einen Großteil meiner Arbeit frei wählen kann, weil daran kann ich wachsen an Aufgaben, die ich mir stelle und wo ich dann stolz bin, dass ich das kann und dass ich das geschafft habe. Als Lernbegleiter und dementsprechend mitdenkender, beobachtender und schauender Lehrer kann ich den Kindern diese Möglichkeiten bieten. Wenn ich nur meine Stunde fertig habe und sage so, okay, Hausübung, und am nächsten Tag schaue ich die an und damit ist das erledigt, ist meiner Meinung nach in diesen ganzen Pflichtübungen die Motivation nur möglich durch entsprechende Wertschätzung.
Hast du systemisch in deiner Schule oder in deiner Klasse diese Form von Präsentation und Möglichkeit der Anerkennung zu kriegen irgendwie eingebaut?
Ja, wir haben aus der Freinet-Pädagogik kommend jede Woche einen Klassenrat, wo auch so basisdemokratische Sachen passieren und wo die Kinder Möglichkeit haben. Dieser Klassenrat bietet eben diese Möglichkeit, Dinge zu präsentieren. Die werden vorher angemeldet von den Kindern. Ich habe eine Geschichte geschrieben oder auch, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, ich habe mit meinem Musikinstrument ein neues Stück gelernt, das würde ich gerne mal vorspielen. Also diese Dinge, die ohne weiteres auch ein bisschen in den außerschulischen Bereich gehen können, und natürlich auch dort etwas mit Lernen zu tun haben, dürfen in diesem Präsentationsbereich gemacht werden. Kinder im Klassenrat verhandeln mit mir und sagen, sie möchten in der nächsten Woche zu dritt ein kleines Theaterstück schreiben, um mit Fingerpuppen etwas aufzuführen. Und wie das gehen könnte, wann nicht jetzt der Ablauf des Spiels, sondern ob man da eine Zeitschiene einbauen kann. Und das sind Sachen, wo Kinder sehr wohl in der Lage sind, erlernen, selber mitzubestimmen. Und das ist eine wichtige Sache, diesen, ihnen im Vorhinein schon dieses Vertrauen zu geben. Ich traue dir zu, du kannst das, ich traue dir zu, dass du diese Zeit einteilst und das schaffst. Und ich traue euch auch zu, wenn ihr zu dritt so gemeinsam arbeitet, dass da wirklich was herauskommt dabei, was dann bis zur Präsentation heranreift. Und die Kinder wissen, dass sie mir in der Zwischenzeit auch fragen können, wenn sie irgendwo bei einer Entscheidung nicht weiterkommen.
Das heißt, du hast auf der einen Seite eben diese Möglichkeit im Klassenrat, der ja aber auch, vermute ich jetzt einmal, gleichzeitig auch eine Möglichkeit ist, zu erlernen, wie man denn wertschätzend etwas, eine Darbietung oder einen, etwas, wo die Kinder das vorbringen, annimmt.
Weil natürlich,
ja. Das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Nicht? Der eine zeigt
natürlich den Stolz auf etwas. Natürlich gibt es eine positive auch. Und eine negative Kritik.
Und ich muss ja auch lernen, sozusagen selbst das auszudrücken. Und diese Wertschätzung, die ich vielleicht empfinde, aber auch, ich muss ja ausdrücken lernen, weil
schon
sonst kann der andere
für mich, damit nicht zusammenhauen. Für mich erzählt, und das wissen die Kinder, und das arbeiten wir gemeinsam heraus, dass kein Mensch damit was anfangen kann, wenn er sagt, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es geht immer das Warum dazu. Das, auf jeden Fall eine Begründung und konkretisiert gehören diese Urteile auf jeden Fall. Wenn einer sagt, das ist gut, das gefällt mir gut, dann ist das zu wenig, sondern warum gefällt mir das besonders gut? Und wenn andere Kinder sagen, ja, aber an deiner Zeichnung, das und das gefällt mir nicht so gut, weil, dann ist das auch wichtig, aber nur das gefällt mir nicht, ist einfach zu wenig, sondern es ist ganz wichtig, dass man meinungsbildend für sich selber auch diese Warum-Frage stellt. Es ist wie überall, auch in einem Theater oder bei den Festspielen, egal wohin man geht, als Erwachsener, Künstler, die sich bemüht haben, leben vom Applaus. Warum bekommen die einen mehr oder die anderen weniger Applaus? Das ist einfach eine Sache, wenn ich etwas präsentiere, dann stelle ich das eigentlich einer Öffentlichkeit zur Diskussion. Und auf diese Diskussion muss ich mich einlassen. Ansonsten, das ist auch im Klassenrat, in dieser basisdemokratischen Sache ganz wichtig, wenn die Kinder irgendetwas machen, etwas besprochen haben wollen, es geht nur mit der persönlichen Meldung, also anonym, läuft da überhaupt nichts. Noch eine kleine Geschichte aus der Praxis. Wir haben die Möglichkeit, das liegt nicht an der kleinen Schule, sondern das geht eigentlich in allen Schulen, wo das Kollegium sehr gut zusammenarbeitet, haben wir die Werkstunden und die Zeichenstunden zu einem Kreativblock zusammengelegt und geschaut, dass diese dritte Lehrerin zu dieser Zeit an der Schule ist. Und arbeiten in diesem Bereich zu dritt stundenplanmäßig gleichzeitig an drei verschiedenen Orten mit drei verschiedenen Themen. Und die Kinder können sich dahin wählen. Das heißt, wir machen das im ersten Halbjahr so, dass wir die Grundfertigkeiten im textilen Bereich, im künstlerisch-kreativen Bereich und im technischen Bereich, also entsprechend der Unterrichtsfächer Textiles und technisches Werken und Zeichnen und überlegen und diese Grundfertigkeiten anbieten. Da laufen alle Kinder in einer Gruppe im Radl durch und im zweiten Halbjahr bauen wir Probleme ein und lassen uns da was etwas einfallen, wo wir nach Möglichkeit diese Grundfertigkeiten, die Kinder im ersten Halbjahr erlernen, anwenden können oder anwenden sollten. Und wenn man im ersten Halbjahr ihnen zeigt, ja okay, arbeiten mit Holz, arbeiten mit Metall, arbeiten mit Wolle und mit Stoff und arbeiten mit Farbe und Kleisterpapier, haben wir überlegt und haben eigentlich nicht so das gefunden und haben dann in der Monatsversammlung, die wir einmal im Monat haben, so Kinder, das und das haben wir jetzt und so, dann haben sich zwei Kinder gemeldet und haben gesagt, wir wollen einen Dinosaurier bauen. Und dann dann habe ich gesagt, ja, und wie stellt sich das vor? Und habe festgestellt, dass sie total gute Vorstellungen gehabt haben, mit einem Holzklett, das sie dann mit so einem Hasendraht überzogen haben, über diesen Hasendraht Kleisterpapier und das Ganze angemalt, und wir haben jetzt einen 2 Meter großen Dinosaurier in der Schule stehen, der in 4 Doppelstunden entstanden ist, von nix bis jetzt, wo er schaut und wo Eltern dann, das habe ich jetzt gerade vorige Woche gesehen, weil so lange ist er noch nicht fertig, die Kinder, die Eltern bei der Tür hineinziehen und sagen, schau, das haben wir gemacht. Und diese Begeisterung ja, geht natürlich auch nach außen, wo es dann heißt, was die Kinder in der Schule machen oder was die Lehrer den Kindern ermöglichen. Dabei, ja, ist das natürlich auf der einen Seite ein Ermöglichen der Lehrer, auf der anderen Seite ist es aber auch das Ermöglichen der Kreativität der Kinder in freien Lauf zu lassen.
Ist ja interessant, dass die Dinosaurier so eine Faszination ausüben, ja. Quer über die Gesellschaften, quer über die Herkunft, quer über die
Aber
Sprache.
Es waren von der ganzen Schule nur 8 Kinder, die sich dafür interessiert haben, weil das andere Angebot war etwas Filzen. Und das dritte Angebot war ein Insektenhotel bauen, und wir haben also für alle 3 Möglichkeiten genügend Kinder gehabt. Und daher beim Schulanfang, das war das Interessanteste, in der ersten Monatsversammlung sind wir zusammengesessen und haben die Kinder so gefragt, was sie sich wieder wünschen. Das letzte Jahr, die 4-Klassler waren weg, neue 4-Klassler da, und dann haben 3 Mädeln aufgezeigt und haben gesagt, ja, sie hätten ganz gerne diese Ateliers, die wir im Werken haben, die hätten es gerne weiter ausgebaut, sie hätten es gerne auch im Turnen, in Sport. Dann habe ich die beiden Kolleginnen angeschaut, haben natürlich nicht gewusst, erwarten. Ich habe nur gesehen, wie die ein bisschen genickt haben. Dann habe ich gesagt, ja Kinder, wie stellt sich das denn vor? Und dann haben gesagt, ja, sie möchten gerne in einer Doppelstunde mit der einen Kollegin, die sehr gut im Geräteturnen ist, sagt, sie möchten mit der gern Geräteturnen, mit der anderen Kollegin wollten sie Spiele machen, und von mir haben sie gewusst, dass ich im Badmintonverein die Jugend trainiere, und haben gesagt, mit mir wollen sie Badminton spielen. Wo ich mir gedacht habe, die Kinder sind in der Lage, wenn man sie lässt und auch ein bisschen einen Einblick in die persönlichen Interessen der Lehrkräfte, sage ich jetzt einmal, einen Einblick gewährt, dann wissen die Kinder genau, was sie sich bei den einzelnen Personen holen können. Und ich denke mir, das ist dann einfach eine schöne Sache, wenn man feststellt, dass die Kinder ihr Lernen ein bisschen mitgestalten und sagen, ja okay, da ist wer, der kann was und den kann ich fragen. Und der kann mir erklären, wie was geht. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Grundprinzipien beim Lernen. Und das sind da Sachen, die Reformpädagogen schon sehr, sehr früh erkannt haben und die Gott sei Dank jetzt so nach und nach wieder zum Tragen kommen.
Gibt es einen Wunsch, den du noch irgendwie hättest, wo du sagst, ja, meine schulische Laufbahn ist jetzt einmal zu Ende gemacht worden oder so irgendwie? Was das da wünschen fürs Bildungssystem, das schulische Bildungssystem oder überhaupt ein anderes Bildungssystem?
Naja, der Wunsch wäre weniger Kontrolle. Dieses große Schlagwort der Schulautonomie wirklich ernst zu nehmen und dementsprechend zu behandeln und nicht nur hergehen, von Autonomie zu reden und dann die meisten Sachen trotzdem in irgendwelchen Gesetzen vorgeben zu wollen. War die eine Seite, die andere Seite wäre wesentlich mehr darauf einzugehen, noch mehr darauf einzugehen, auf ein lebenslanges Lernen. Und den Spruch, den kennt ja jeder, was mit Prüfen und Hintrillen auf eventuelle Ziele zu tun hat. Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
Herzlichen Dank, lieber Thomas Körner, seines Zeichens Volksschullehrer und Direktor aus einem kleinen Salzburg-Ort. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
PH On Wien.